lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich üblicherweise Woche für Woche eine Geschichte erzählen. Und zwar so, dass der eine nicht weiß, was der andere ihm erzählen wird. Jetzt sind wir aber in der vierten Ausgabe unseres Feedgags. Ja, die extra Folge, die einmal im Monat erscheint, wo wir ein bisschen mehr auf Feedback eingehen, ein bisschen Hausmeisterliches besprechen und ansonsten auch ein bisschen mehr quatschen als sonst.
Ja, Fehler korrigieren.
Also nicht länger, aber mehr quatschen, was nicht mit einer Geschichte zu tun.
Genau.
So ist in die Richtung.
Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Daniel?
Ja.
Du weißt, ich genieße gern den einen oder anderen Cocktail.
Oh ja.
Cocktail. Und das Interessante dabei ist, es macht eigentlich fast mehr Spaß, die Cocktails für andere zuzubereiten, als sie zu trinken.
Mhm. Ja. Wie beim Kochen.
Also das Trinken ist dann fast wie so, ja, macht man halt, aber eigentlich die Zubereitung und so weiter, das ist so das ganze Prozedere. Und wir kriegen heute Besuch. Ich kriege heute Besuch von Freundinnen und Freunden, damit ich ein paar Cocktails machen kann. Aber da brauchst du natürlich auch immer was dazu.
Snacks.
Richtig. Snacks, Snacks, Snacks. Und wo kriegt man die besten Snacks her?
Bei Koro.
Richtig, bei Koro. Was ist Koro? Koro bietet schmackhafte und haltbare Lebensmittel und denkt den Handel dabei aber neu. Radikal transparente Preispolitik. Und sie sind auch immer auf der Suche nach individuellen und ungewöhnlichen Lösungen. Zum Beispiel effiziente Großpackungen, was bedeutet weniger Verpackungsmüll für uns alle. Und sie haben eben auch diverseste Snacks. Zum Beispiel einer meiner Lieblinge, hauchdünne Pizza-Cracker. Lassen sich auch gut kombinieren mit so Käse und anderen Dingen. Das Sortiment von Koro umfasst mittlerweile über 1200 Produkte und da ist einfach für jeden was dabei. Und für alle, die jetzt ebenfalls ihrem Besuch hervorragende Snacks präsentieren wollen, mit dem Code GESCHICHTE in Großbuchstaben spart man 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Einfach auf www.korodrogerie.de für Deutschland, www.koro-shop.at für Österreich oder www.koro-shop.ch für die Schweiz gehen und dort diesen Code eingeben. Dieser Code ist gültig bis zum 31.12.2024. Alle Infos und den Code gibt es natürlich auch wie immer direkt in unseren Shownotes.
Fantastisch, dann wünsche ich dir viel Spaß heute Abend.
Danke dir.
Und mich hast du nicht eingeladen.
Ja, ich würde dich einladen, aber das ist immer so ein brader Weg, wie man hier in Wien sagen würde.
Sehr gut.
Ende der Werbung.
Ja, genau, also wer hier zum ersten Mal reinhört, das ist jetzt keine reguläre Folge, sondern wir reden über Folgen, die wir schon gemacht haben.
Genau, und vor allem eben die der letzten 4 Wochen. Und ja, da sind wir jetzt wieder mal angelangt. Das ist jetzt also die Feedgag-Ausgabe für den August. Und wir haben ja so ein neues Feature, beziehungsweise wir haben das ja jetzt schon so ein bisschen mit Rubriken versehen, damit es ein bisschen strukturierter ist. Und zur ersten Rubrik würde ich jetzt gleich einmal gern kommen, nämlich Review des Monats.
Jawohl.
Wir kriegen ja wahnsinnig viele Reviews. Also wir kriegen wahnsinnig viel Feedback und freuen uns sehr drüber und versuchen auf dieses Feedback zu antworten. Wenn es geht, schaffen wir es natürlich nicht immer. Freuen uns natürlich immer, wenn wir sie lesen. Worauf wir nicht antworten können, außer in diesem Format hier, sind die Reviews auf Apple Podcasts. Und deswegen gehen wir hier öfter mal auf die ein, die dort geschrieben werden. Und es sind nicht immer gute Reviews, aber manchmal sind es auch welche, die so ein bisschen kritisch sind. Und eine dieser kritischen Reviews, die wir vor kurzem erhalten haben, würde ich gern vorlesen und diskutieren. Bin ich die Einzige, die sich an diesen Zwischen-Mhm von Richard nach fast jedem Satz von Daniel stört? Es macht mich wahnsinnig. Das führt dazu, dass ich nur den Folgen von Richard zuhören kann, da Daniel nicht ständig diese Töne dazwischen schiebt und das, obwohl ich Daniel sehr mag. Was macht es mit dir, Daniel?
Also, es ist jetzt einerseits gefährlich, was du machst, weil alle Leute jetzt darauf hören werden bei der nächsten Folge.
Ja.
Und ja, das
sollte man eigentlich gar nicht machen. Aber ich glaube, wir müssen es diskutieren.
Ich finde es interessant, weil dieses, das du machst, wir sehen uns ja nicht bei der Aufnahme. Das heißt, du gibst mir damit ja Feedback, dass du mir noch zuhörst.
Ja.
Ich mache das ja tendenziell auch, aber die Frage ist ja, ich könnte es ja auch rausschneiden. Ich schneide sowieso die Folge und es geht ja hier offenbar auch um Folgen, die ich mache. Das heißt, ich könnte ja auch dieses von dir jedes Mal rausschneiden. Ich lasse es aber drin, weil ich das Gefühl habe, dann hat es eine schönere und bessere Dynamik zwischen uns beiden.
Schau, ich mach's schon wieder. Also von meiner Warte aus ist es tatsächlich so, dass ich dir halt immer wieder, während wir sprechen, Rückmeldung geben will, dass ich höre und verstehe, was du mir gesagt hast.
Ja.
Also ich meine, du gehst eh davon aus, dass ich zuhöre bei den Dingen, die du mir erzählst. Aber für mich ist, glaube ich, ich habe immer das Gefühl, dass es für unsere Gesprächsdynamik sinnvoll ist, wenn wir uns eben auch so akustisches Feedback geben und auch wenn es einfach nur so ein ist. Ja. Es kann gut sein, dass ich es manchmal ein bisschen übertreibe.
Ja, aber die Frage ist ja, Richard, muss es in der Aufnahme sein oder nicht? Ich meine, machen kannst du es ja. Du kannst dir nach jedem Wort, das ich sage, sagen und ich schneide es einfach raus.
Ja. Wahrscheinlich passt jetzt auch hier die ganze Zeit davon. Mir fällt auf, dass ich es tatsächlich so oft mache. Du könntest das, also von meiner Warte aus, glaube ich, dass es sinnvoll ist, ein paar Ms drin zu haben, einfach um diesen Gesprächscharakter auch so ein bisschen rauszustreichen. Mhm. Ja, wir sind kein Feature-Podcast, wo wir großes Skript haben und so weiter, und das wir uns sklavisch halten müssen, sondern im Grund sind wir tatsächlich noch zwei Leute, die sich gegenseitige Geschichte erzählen.
Ja.
Und da passt es natürlich, dass man dieses Audio-Feedback kriegt, wie man es halt in einem Gespräch macht. Also wenn mir jemand eine Geschichte erzählt, dann starre ich die Person auch nicht die ganze Zeit an und sage nichts, bis die Geschichte fertig ist.
Ja, du nickst ab und zu mit dem Kopf vielleicht.
Eben. Und das Nicken können wir halt nicht machen. Das Nicken ist bei uns, sieht man halt auch nicht, also wir sehen es nicht und unser Publikum hört das Nicken dann ja auch nicht.
Naja.
Deswegen, ja. Also ich bin mir der Tatsache bewusst, dass ich es wahrscheinlich öfter mache, als ich es machen müsste. Und vielleicht in der nächsten Folge, die wir aufnehmen, wo du sprichst, werde ich ein bisschen drauf achten, es nicht zu übertreiben und dann schauen wir mal, ob es irgendwie für dich auch einen Unterschied macht, wenn du das Ding schneidest.
Für mich ist halt die Frage, ab wann bist du eingeschlafen? Also wenn du nach 3 Minuten noch nichts gemacht hast, bist du dann eingeschlafen?
Ja, 3 Minuten ist viel.
Oder bist du dann in der Küche und machst dann Kaffee und denkst dir, ja, red du nur.
Ich glaube, was Dinge während des Aufnehmens angeht, bist du fast ein bisschen besser als ich.
Ja?
Du isst ja manchmal auch während der Aufnahme, oder? Kekse.
Kekse. Oder ich trinke was.
Wenn du es noch nicht geschafft hast, irgendwas zu essen den ganzen Tag, so, ja, jetzt ist eine Aufnahme, da kann ich wenigstens essen, während der Richard was erzählt.
Ja, endlich mal.
Finde ich per se auch nicht schlimm, weil ich finde, das ist ja, wir führen ja tatsächlich ja Gespräche. Ich glaube, es ist einfach nur dann wahrscheinlich, wenn man es hören wird, wäre es wahrscheinlich für unser Publikum nicht so angenehm. Aber ich bin ja nicht böse, wenn du isst, während ich dir was erzähle. Das ist ja irrelevant.
Naja, nein, wenn ich drehe runter und versuche, dass du es gar nicht mitbekommst. Ja.
Na gut, aber Food for Thought, das Ganze. Ja. Deswegen bin ich gar nicht böse eigentlich, diese Review, weil es ist ja nicht ganz unwahr. Schauen wir mal, wie die nächsten Folgen dann schauen.
Ja, aber wie gesagt, für mich ist das eher ein Schnittproblem als eines, wo du jetzt was ändern müsstest.
Aber du schneidest ja schon ein paar raus und ich versuche es jetzt so zu minimieren, dass du eigentlich keine mehr rausschneiden musst.
Okay, mal schauen.
So, dass du das Gefühl hast, ja, das ist gut für den Flow.
Ja.
Da habe ich so unterbrochen. Und weißt du was, ich lese jetzt auch gleich noch eine gute Review vor, die uns über den Klee lobt, weil über sowas freue ich mich immer sehr. Und das sehe ich hier jetzt halt auch so ein bisschen Feedback diesen Leuten, die sich das antun und uns über den Klee loben, nur um ihnen zu sagen auch, dass für uns das immer wahnsinnig viel bedeutet, wenn man solche Dinge schreibt.
Ja. Ja?
Jemand schreibt, großartig, ich liebe den Podcast sehr und finde ihn unglaublich stimmig. Erzähltempo, Länge, Spannungsbogen, Informationen und Unterhaltung, ja, selbst der Werbeblock ist im angenehmen Ausmaß. Es ist alles genau richtig, so dass es fast schon unheimlich perfekt ist. Die beiden sind sehr sympathisch und die Stimmen wirklich angenehm. Würde auch 10 von 5 Sternen geben. Also, wenn ihr mal ein Review aussuchen müsst, die alles beschreibt, was ich gern höre, ja, würde ich die aussuchen.
Voll. Es ist fast schon zu perfekt. Also ich.
Ja, schau. Selbst die Review, die sagt, das ist schon fast unheimlich perfekt, das ist zu perfekt.
Ja, genau. Also vielen Dank.
Ja. freue mich sehr. Ich lese ungern dann die Namen vor. Das ist ja auch eine Frage von, möchte man seinen Benutzernamen oder sonst wie hören in so einem Format. Deswegen lese ich den jetzt nicht vor, aber wer auch immer das geschrieben hat, weiß, dass er oder sie das geschrieben hat. Deswegen vielen herzlichen Dank dafür. Und ja, ich freue mich sehr.
Ja, es ist auch wahrscheinlich nicht gut, so Benutzernamen dann auch öffentlich zu machen. Du kennst es ja selber, Richard. Du hast ja diesen einen Namen, wie war der nochmal bei PlayStation? das war doch…
den ich nicht rausgegeben habe. Daniel, ich weiß, was du hier versuchst. Ich werde meinen PlayStation-Benutzernamen hier nicht laut verlesen.
Okay, ja. Sehr gut.
Ich habe gestern gerade ein neues Spiel gespielt. Stray.
Stray.
Ja, fang an, du bist eine Katze. Und es stellt sich dann halt relativ schnell heraus, dass du eine Katze in einer postapokalyptischen Welt bist.
Okay.
Und es ist ein sehr schönes Spiel.
Schön im Sinne von…
Art Design ist auch super schön. Mhm. Ja, ich meine, das Ganze ist halt postapokalyptisch, das heißt aber, das gibt dem Ganzen natürlich noch extra Charakter. Aber taugt man sehr. Stray.
Und du musst einfach nur überleben halt oder musst du machen? Hier.
Na, es wird noch ein bisschen komplizierter.
Okay.
Also es wird dann schon eine Geschichte erzählt und du, ich möchte nicht spoilern hier.
Verstehe.
Es ist auch, glaube ich, kein wahnsinnig langes Spiel. Also es lebt auch so ein bisschen von diesen Überraschungsmomenten, glaube ich.
Und was hat die Apokalypse ausgelöst? Nuklear?
Weiß ich auch noch nicht, genau. Soweit bin ich noch nicht.
Verstehe.
Gut, bevor wir jetzt zu Feedback zu Folgen kommen, dauert auch schon wieder ewig hier, aber so ist es halt in einem Laberformat, dass das ja ein bisschen ist, möchte ich auch noch gern darauf hinweisen, dass wir wieder Post erhalten haben. Ich persönlich habe einen Brief erhalten, inklusive Buch, von Josefine. Josefine hat mir das geschrieben, aus Bayern. Und es ist im Grunde ein Themenhinweis, aber sie hat es mir einfach so per Snail-Mail geschickt und einen Brief dazu geschrieben und das Buch dazu. Kann jetzt natürlich nicht sagen, was es ist, weil das wird ja dann höchstwahrscheinlich irgendwann eine Folge werden.
Verstehe.
Aber vielen Dank dafür. Ist auch bisher relativ selten vorgekommen, dass wir so physisch diese Themenhinweise erhalten haben.
Ja, stimmt. Ab und zu habe ich schon ein paar Bücher bekommen, aber genau. Die Schokolade schicken mir dann aber noch.
Schokolade. Ja. Und wir haben eine Postkarte erhalten. Und zwar von Loni und Melvin. Loni und Melvin haben Urlaub gemacht in Portland, Portland, Oregon. Und kannst du dir vorstellen, wo sie waren, als sie dort waren, Daniel?
Wahrscheinlich beim Rose Garden.
Richtig. Der Rose Test Garden. Waren sie dort? Das ist eine auch Folge aus dem Frühwerk. Ich glaube, die letzte Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben, oder?
Das war die letzte Folge, wo wir gemeinsam in Wien aufgenommen haben. Die hat damals Anna Masone erzählt.
Ganz genau. Die waren dort und haben sich den Rose Test Garden angeschaut. Ganz lustig, sie schreiben, die Karten in diesem Shop waren ihnen zu kitschig. Deswegen haben sie uns stattdessen eine Karte geschickt mit Blick auf Mount Hood. Mount Hood, der größte Berg Oregons übrigens. Ein Vulkan.
Ah, sehr gut.
Und eine sehr schöne Karte. Also vielen herzlichen Dank dafür. Freut mich immer sehr. Sie schreiben auch, dass sie immer ihre dass sie bei ihren Urlaubszielen so ein bisschen drauf schauen, ob es auch eine thematisch passende Folge gibt.
Ah.
Zum Beispiel waren sie wohl auch in Venedig und verweisen dann auf Folge 57. Ich glaube, GAG 57 ist es über die Gebeine des heiligen Markus, die nach Venedig gebracht wurden, aus Alexandria. Ja, vielen herzlichen Dank dafür.
Danke. Was die Verknüpfung von mehreren Folgen betrifft, da kommt mir auch gerade eine Idee, weil du von dem Berg erzählt hast. Jemand hat mir ein Bild geschickt, wo viele DeLoreans zu sehen sind, und zwar in den Bergen. Also war ein Treffen von DeLoreans in den Bergen. Ich habe auf diesem Bild 26 DeLoreans gezählt.
Es ist echt so cool. Also nach der DeLorean-Folge zu sehen, wie viele tatsächlich existieren und auch noch auf den Straßen fahren, ich hätte mir das gar nicht gedacht.
Nee.
Ich habe mir gedacht, die sind jetzt so exotisch und alle schon zerfallen und so weiter. Aber was ich ja auch gesehen habe, diese Nachfolgefirma, die ja mit der ursprünglichen DeLorean Motor Company nicht wahnsinnig viel zu tun hat, außer im Namen, oder?
Ja, genau, ja.
Die produzieren ja jetzt ein neues Auto auch, oder?
Es wird, glaube ich, ein E-DeLorean, aber soweit ich gelesen habe, sind die sogar schon wieder verklagt worden wegen dem Design und so. Das ist alles nicht so ganz einfach.
Naja. Na gut, aber ja, da tut sich was in der Welt des DeLorean.
Und ein Zufall, der da passiert ist, auf den hat mich unter anderem Markus hingewiesen. Die Folge war ja die Nummer 356. Und das ist gleichzeitig das erste Serienfahrzeug von Porsche, nämlich der 356er. Und das ist der Vorgänger des 911ers. Das kennst du wahrscheinlich. Das ist der ja, ganz klassische Porsche.
Mhm. Ich glaube. Ich glaube, dass ich ihn kenne. Sehr schön. Eine Sache noch. Wir haben ja noch einmal Post gekriegt. Unser Michael. Michael hat ein Buch produziert über Südtirol.
Mhm.
Und hat uns ein Exemplar dieses Buchs geschickt, weil wir in diesem Buch erwähnt werden.
Ah, cool.
Und lustigerweise auch wieder mit einer Folge, wo Anna Masona zu Gast war. Bleiben oder gehen? Die Option in Südtirol 1939, Folge 203. 48 Minuten. Ja, vielen Dank, Michael, dafür. Ich kriege ohnehin gern Dinge zugeschickt.
Ja.
Und wenn es dann, also jetzt, das soll jetzt einladen.
Be careful what you wish for.
Das klingt jetzt falsch. Nein, ich mag einfach Sachen zugeschickt zu kriegen, wie wahrscheinlich jeder Mensch. Aber solche Dinge dann, wo wir irgendwie auch so drin sind mit uns. Und einfach zu sehen, wie die Sachen, die wir vor Ewigkeiten gemacht haben, wie die noch immer entsprechend rezipiert werden und dann Niederschlag in einem physischen Buch finden.
Ja.
Das ist schon cool.
Das stimmt, ja.
Freut mich sehr. Gut, Daniel, ein bisschen Feedback noch zu Folgen, die wir gemacht haben. Soll ich anfangen?
Fang mal an, ja.
Gut. Du erinnerst dich vielleicht, ich habe eine Folge über Mary Kingsley gemacht.
Oh ja.
Jene Dame, die Westafrika erforscht hat. Und mich hat Feedback auf Twitter erreicht. Und ich lese es jetzt einfach einmal ganz vor, weil das ist wahrscheinlich die sinnvollste Art und Weise, das hier darzulegen. Da ich selbst Afrikanistik studiert habe, sei Folgendes angemerkt. Die Verwendung des Begriffes Stamm für verschiedene Völker in Afrika ist stark eurozentrisch und wird von kolonialismuskritischen HistorikerInnen abgelehnt. Stamm beinhaltet die Vorstellung eines Zusammenfallens von Ethnie und politischer Organisationsform, was im Kolonialismus als typisch für sogenannte primitive Völker galt. Diese Annahme ist historisch falsch. Gesellschaften in Afrika und überall anders waren bis ins 19. Jahrhundert hinein entlang vieler verschiedener Konzepte organisiert. Religion, Gefolgschaft, Verwandtschaft, Beruf, Kaste und so weiter. Ethnische Zugehörigkeit war nur ein Prinzip unter vielen und keine eigenständige politische Organisationsform. Tatsächlich wurde die Idee von Stämmen häufig erst von den Kolonialmächten, insbesondere der britischen, eingeführt und vielen afrikanischen Gesellschaften übergestülpt, da man sie der unzivilisierten Lebensweise insbesondere schwarzer Menschen angemessen hielt. Der wilde Stamm ist deshalb gleichsam ein Gegenbegriff zur entwickelten Nation, die den Europäern vorbehalten bleibt. Mhm. Diese Bedeutung lässt sich auch daran erkennen, dass in weißen europäischen Kontexten in der Regel selten bis gar nicht von Stämmen gesprochen wird. Also ja, ich habe das Wort Stamm vor allem verwendet, eben als Mary Kingsley dann im Westen ist und dort unterschiedliche Völker zum Beispiel auf sie trifft und Zeit dort verbringt, und ist falsch, in diesem Kontext von Stämmen zu sprechen. Und ja, mir war das auch nicht so bewusst, wie sehr dieser Begriff, also ich habe so ein bisschen, weißt du, es gibt gewisse Begriffe, die wir noch so ein bisschen aus der Schule irgendwie im Kopf haben, wo jetzt aber über die letzten 20, 30, 40 Jahre wahnsinnig viel passiert ist, um sie ein bisschen loszulösen von der tatsächlichen Realität und der Art und Weise, wie Dinge einfach benannt wurden von den unterschiedlichen Kolonialmächten.
Naja.
Und wie das trotzdem noch bei uns in der Sprache irgendwie verhaftet ist und man dann halt auch gar nicht so wahnsinnig viel drüber nachdenkt. Aber wir sollten natürlich schon genau über solche Dinge nachdenken. Deswegen vielen herzlichen Dank für diese Korrektur.
Ja, das ist nämlich ein wirklich interessanter Begriff. Das war mir auch nicht so klar, dass das ein Begriff ist, der aus der europäischen Perspektive sich in dem Fall Afrika erklärt. Ja. Aber der wird ja nicht nur für Afrika verwendet, auch für Nordamerikaner ganz oft.
Ja, es ist halt tatsächlich ein bisschen komplexer, weil ich habe dann so ein bisschen nachgelesen drüber und habe eben auch gelesen, dass zum Beispiel in Nordafrika der Begriff Stamm schon teilweise verwendet wird, eben vor allem im islamischen Kontext. Mhm. Du kannst es aber halt, es ist halt tatsächlich ein Begriff, der nicht so ein Catch-all sein kann für irgendwie Leute, die irgendwie miteinander zusammen zu tun haben. Ja. Also es ist ja auch ein bisschen vergleichbar mit der Art und Weise, wie gesprochen wird über die Völkerwanderung und diese Völker dort, die oft einfach nicht Völker per se waren, sondern welche, die aufgrund unterschiedlichster Umstände miteinander verbunden waren. Und so ähnlich ist es halt auch hier, und man muss sich das tatsächlich, und das habe ich in dem Zusammenhang nicht gemacht, wirklich spezifisch auch für die Regionen diese diese Wortbedeutung dann halt genauer anschauen und sich dann genau überlegen, ob das eine sinnvolle Bezeichnung dafür ist oder nicht.
Aber Völkerwanderung ist ein gutes Beispiel. Würde man das nämlich heute nochmal benennen, würde man nicht den Begriff Völkerwanderung nehmen.
Ja.
Ja, vielen Dank. Gibt es noch weiteres Feedback, Richard, zur Kingsley-Folge?
Zur Mary Kingsley-Folge nicht. Ich habe dann noch ein bisschen was über Schach.
Ein bisschen was über Schach ist gut. Wahrscheinlich kann ich mich die nächste halbe Stunde zurücklehnen und du.
Nein, ich werde mich kurz halten.
Okay. Welche Fehler hast du noch gemacht, Richard?
Ein, zwei. Aber du wirst es schon hören. Ich lasse dich dazwischen auch noch ein bisschen irgendwas klarstellen Sehr oder gut. Feedback vertiefen. Ja, hast du was?
Achso, ja, also Entschuldigung, ich habe was und zwar so ein interessanter Funfact zur Reis-Folge, also zur Geschichte des Telefons, die ich gemacht habe. Und zwar ist es ja so, dass Philipp Reis den Vorläufer des Telefons erfindet in Gelnhausen. Und Markus schreibt uns, nicht nur er, einige haben uns geschrieben, dass Gelnhausen eine sehr geschichtsträchtige Stadt ist, weil Gelnhausen, da ist nämlich eine Pfalz des Stauferkönigs Friedrich Barbarossa.
Aha.
Und deshalb gibt es da einerseits diese Pfalz und eine zweite Sache, die diese Stadt sehr bekannt und berühmt macht, ist, der Dichter Johann Jakob Christoph von Grimmelshausen kommt aus Gelnhausen.
Ah.
Hast du das gewusst?
Ja, wenn ich es wusste, dann hätte die wahrscheinlich in der Folge schon korrigiert und gesagt, Daniel, du sprichst diesen Geburtsort ja völlig falsch aus.
Ja.
Ja, das heißt nicht Gelnhausen, sag ich Gelnhausen.
Und ein letzter Funfact noch, im Niederländischen, darauf hat uns Amit hingewiesen, hat sich Bell, also für das Telefonieren, so durchgesetzt, dass Bell dort, bellen heißt dort telefonieren. Und jetzt ist natürlich die Frage, was tun Hunde, wenn die nicht bellen? Die blaffen.
Und ah, die blaffen.
Das ist, er schreibt, das ist so ein false friend für Deutschsprachige, die Niederländisch lernen.
Ach so, ja, ja. Bellen. Das ist lustig. Ja, wir könnten wahrscheinlich auch einmal so eine eigene Folge machen über Wörter, die quasi entstanden sind aus den Produkten oder den Personen, die sie erfunden haben. So wie im Englischen to hoover.
Ja, genau. Das war das Erste, was
man anfangen würde. Wenn man saugt oder auch zum Druckkochtopf sagt man, ich glaube vor allem in Vorarlberg auch der Kelomat.
Ah, echt?
Ja. Der Kelomat. Das ist ja nur die Firma eigentlich, die herstellt. Ja. Und,
oder einwecken.
Und solche Dinge. Oder im Englischen glaube ich auch, dass man Sellotape sagt. So wie man bei uns Tixo sagt.
Ja, das sagt man in Deutschland nicht.
Sagt man nicht Tixo?
Nee, das kennt da keiner. Da sagt man Tesa hat sich da durchgesetzt.
Ja, eben. Aber das ist ja auch ein Eigenname. Also ist ja auch der Name vom Hersteller. Ich habe tatsächlich, ich sehe gerade hier am Schreibtisch Tesa stehen. Tesa. Ja, aber ja, könnte man auch eine eigene Folge drüber machen. Schauen wir mal. Ich schreibe mir das auf, ja? Ignoriere es.
Dann machen wir ein Quiz bei der nächsten Live-Sendung.
Wieder mal. Wir haben mehr Ideen für Live-Shows, als wir eigentlich Live-Shows machen.
Ja, genau. Kommen wir zum Schach, oder? Richard, was gibt's?
Gut, Schach. Daniel, du erinnerst dich, in der Korrektur der darauffolgenden Folge habe ich ja von dem derzeitigen Weltmeister gesprochen. Mhm. Magnus Carlsen. Ich glaube, ich habe ihn sogar auch Carlsson genannt. Oder zumindest hat es für jemanden so geklungen, der mir dann geschrieben hat, der heißt übrigens Carlsen. Ja. Magnus Carlsen, derzeit bester Spieler der Welt, Weltranglisten, Erster und Weltmeister. Und ich habe gesagt, ja, der ist jetzt Weltmeister und wird das wahrscheinlich auf unbestimmte Zeit bleiben. Unsinn, weil er gerade erst im Juli gesagt hat, dass er seinen Weltmeistertitel nicht verteidigen wird.
Hm.
Ja, er wird seinen Weltmeistertitel nicht verteidigen. Ich habe so ein bisschen nachgelesen drüber und ich glaube, sein Hauptgrund ist, dass er sagt, es gibt einfach niemanden, wo er es sinnvoll findet, sich mit ihm zu messen. Weil er halt der beste Spieler ist und er will tatsächlich eher sich auf seine Elo-Zahl konzentrieren. Was er, das ist diese Zahl, die Schachspielern und Spielerinnen zugewiesen wird, die, was eben darüber aussagt, wie gut sie sind.
Mhm.
Und er möchte der Erste sein, der eine Elo-Zahl von 2900 hat.
Mhm. Und diese Elo-Zahl kann man nicht hochleveln, indem er bei der Schachweltmeisterschaft gewinnt?
Wenn ich es richtig verstanden habe, hängt es halt auch davon ab, was für Elo-Zahl dein Gegner hat.
Ah.
Ja, und wenn es da quasi niemanden gibt, der so viel besser ist oder irgendwie gleich gut, dann erhöhst du, glaube ich, auch deine Elo-Zahl dadurch nicht.
Hm.
Und wir haben auch gelesen, also das sage ich jetzt alles, ohne es recherchiert zu haben, aber so ungefähr. Wer genau wissen will, wie das mit der Elo-Zahl funktioniert, liest am besten nach und verlässt sich nicht auf das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Aber was ich auch gelesen habe, ist, dass er gesagt hat, es macht ihm einfach keinen Spaß mehr.
Verstehe. Er spielt nur noch gegen Schachcomputer.
Ja, also ich glaube, wenn du halt einfach einmal dort bist, wo er ist, dann suchst du die Dinge halt aus, die du machen willst. Und so eine Weltmeisterschaft, das ist ja auch nichts, setzt ja nicht hin und spielst eine Partie und das war's dann.
Ja.
Sondern das ist ja ein langwieriger und anstrengender Prozess.
Hm. Weißt du, was ich bei der Schach immer so faszinierend finde? Dass die Weltmeister, wie jetzt auch er, offenbar so wirklich out of league sind. Also da gibt es offenbar einzelne Personen, die immer sehr, sehr viel stärker sind als alle anderen.
Ja. Yeah.
Wie kann das sein?
Er ist einfach wahnsinnig gut.
Ja,
hat einfach hochgelevelt, verstehst?
Ja. Aber wieso schafft es ein anderer nicht, sich auch so hoch zu leveln? Oder eine andere?
Das ist komplex.
Naja,
ich glaube, das kann man hier in diesem Rahmen gar nicht diskutieren. Aber es erinnert mich ein bisschen, diese ganze Geschichte, an Blizzard kennst du, oder? Die diese Computerspiele machen.
Ja.
Und die haben ein Spiel gemacht, so ein, ich glaube, es ist ein Mobile-Game. Und es ist halt auch eines, wo du für Geld dir zusätzliche Fähigkeiten und so weiter zulegen kannst.
Mhm.
Und ich habe gelesen von einem, der hat, glaube ich, über $100,000 ausgegeben, um seinen Charakter so hoch zu leveln. Und das Problem ist, er findet jetzt niemanden, also das System findet für ihn jetzt niemanden, gegen den er spielen kann.
Oh je.
Weil er zu hoch gelevelt ist. Ich habe gelesen, dass die Blizzard kennt das Problem, aber arbeiten noch an einer Lösung. Ist auch ein bisschen blöd, wenn du so viel Geld ausgibst. Aber vielleicht auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ist es auch eine Lektion. Einfach nicht so viel Geld ausgeben für sowas, sondern einfach spielen und sich freuen. Aber naja, was weiß ich. Ich habe noch einen weiteren Fehler, den ich gemacht habe in der Folge. Das habe ich bisher noch gar nicht irgendwie, auch nicht in der Klarstellung in der nächsten Folge dann korrigiert. Ich spreche die ganze Zeit vom Bischof für den Läufer.
Ja.
Und ich habe immer im Kopf gehabt, dass man das beides verwenden kann. Ja? Also der Läufer ist auch der Bischof. Aber tatsächlich im Deutschen sagt man nur Läufer dazu.
Ja, genau. Ja.
Man sagt nicht Bischof. Also Bishop ist eine britische Geschichte und das führt mich dann gerade zu einem nächsten Punkt. Mehrere Leute haben mir nach der Schachfolge einen Link geschickt zu einer Sammlung von Weltkarten, wo angezeigt wird, wie welche Schachfiguren auf der Welt heißen.
Ah, cool.
Das ist ganz cool, weil es gibt einfach sehr viele unterschiedliche Namen für die diversen Figuren. Nee. Also was überall gleich ist, ist der König.
Mhm.
Also es hat sich nicht die Welt, sondern es ist Europa. Es ist die europäische Schachbezeichnungen. Also der König ist überall dasselbe und bei der Dame ist dann schon unterschiedlich, weil vor allem in Osteuropa ist es noch immer so der Berater, ja, oder der Visier, wie es ursprünglich war.
Hm.
Es ist ein bisschen schwierig, das jetzt hier zu übersetzen, weil diese Karte, die schaut sich die unterschiedlichen Länder an und beschreibt es halt dann auch auf Englisch, wie die heißen. Das heißt, ich weiß ja genau, wie sie dann in der entsprechenden Sprache heißen.
Ja.
Deswegen ist es auch schwierig. Aber zum Beispiel der Bauer, wie wir ihn im Deutschen haben für diese Figur, das ist eben Österreich, Schweiz, Deutschland und Teile von Skandinavien. Und im Rest der Welt heißt der Bauer einfach Foot Soldier.
Ja.
Oder halt der Fußsoldat, also die Infanterie. Irgendwo ist da auch markiert, dass was gibt, da heißt der Bauer Small Woman. Das ist aber offenbar ist es ein Land, aber ich finde da jetzt nicht, auf welches Land sich das bezieht. Aber naja, also ist sehr interessant, dass diese unterschiedlichen Bezeichnungen, die gibt es halt einfach auch noch immer. Das Pferd zum Beispiel, also heißt bei uns ja auch der Springer.
Ja, genau, ja.
Und ist dann entweder Springer oder der Reiter in den, also in den anderen ist es entweder Pferd oder Reiter beziehungsweise Kavallerie. Also ja, sieht man auch noch so ein bisschen, wie sich das in den jeweiligen Regionen so verändert hat.
Ich kann nämlich auch erinnern,
oder gleich geblieben ist.
Als du das gesagt hast, habe ich auch kurz gestutzt vom Bischof, weil ich dachte mir dann schon, ja, okay, heißt halt Bischof, wird schon stimmen. Ja, ja. Aber ja, tatsächlich ist es der Läufer.
Und dann, was ich noch kurz erzählen will, was ich so lustig finde. Du erinnerst dich, ich habe ja, also das war dann in der Folge, hättest den Rahmen gesprengt. Aber du erinnerst dich, dass ich ja über die Louis Chessman gesprochen habe, oder?
Mhm, ja.
Also diese Schachfiguren, die aus dem 12. Jahrhundert aus Skandinavien, die sie dann auf den äußeren Hebriden gefunden haben, eben spezifisch Louis. Und mit diesem Foto von mir, das wir dann auch verwendet haben. In Stornoway.
Yeah.
Und ich habe ein Video gesehen von Irving Finkel und Irving Finkel ist so ein Assyriologe und arbeitet am British Museum und der hat so ein bisschen geredet über diese Figuren, die ja im British Museum stehen und hat darauf verwiesen, dass, wenn man sich die anschaut im British Museum, die schwarzen Figuren, wie man annehmen wird, die haben ihre Farbe auch schon verloren. Das heißt, sie haben dieselbe Farbe. Und er hat gesagt, dass lange Zeit oder die längste Zeit sind so Repliken dieser Figuren im Shop vom British Museum verkauft worden und eben die Schwarzen waren schwarz eingefärbt. Und er hat aber gesagt, dass als die gefunden wurden und welche da aus dem Boden ragten, der sie gefunden hat, der hat sie beschrieben und hat eben gesagt, die waren nicht schwarz, sondern sie waren rot. Ha. Also rote Beete rot, wie er es beschrieben hat. Und er hat lange Zeit versucht, das British Museum bzw. den Shop davon zu überzeugen, dass diese Replikas oder Repliken, ist es Replikas oder?
Repliken wahrscheinlich.
Repliken. Replik ist ja eher so eine Antwort, oder? Ja. Also ist es eher Replikas. Auf jeden Fall, er hat versucht, sie davon zu überzeugen, die rot einzufärben und rot zu verkaufen und nicht schwarz, weil er gemeint hat, das ist die richtige Art und Weise, wie sie ausgeschaut haben. Mhm. Und die haben das immer ignoriert. Und dann hat er sich aber so ein Set machen lassen von dem, der die herstellt und hat gesagt, ich möchte ein rotes haben. Und das hat er dann daheim gehabt. Also so, wie es ursprünglich war. Und eines Tages, als eben die Produzenten von Harry Potter so ein Set gebraucht haben, sind sie zum British Museum und die haben keines Vorräte gehabt. Und die vom Shop haben gewusst, dass der Irving Finkel welche daheim hat und haben ihn angerufen und gefragt, ob er sein Set herborgen kann. Das hat er dann gemacht und deswegen ist dieses Set in Harry Potter eben das, wie es ursprünglich ausgeschaut hat, mit roten Figuren. Ja. Und er, in diesem Video freut er sich dann nämlich auch so, dass er längste Zeit ist ignoriert worden. Und dann plötzlich ist es quasi in einem der größten Filme des Jahres überhaupt. Sieht man es so, wie sie ursprünglich waren. Ja. Und ich habe nachgeschaut und tatsächlich werden sie mittlerweile eben rot verkauft.
Ah, sehr cool.
Im Museum. Ja. Nicht mehr schwarz. Bin mir nicht ganz sicher, ob die Geschichte so stimmt, aber so wie er es erzählt hat, ist lustig und klingt irgendwie auch plausibel.
So klingt's gut, ja. Sehr schön.
Gut, das war's jetzt schon mit meinem Schachfilm.
Ach, das war's schon?
Ja. Hm.
Dann grätsche ich vielleicht mal zum Thema Alpinismus dazwischen. Mhm. Meine letzte Folge ging ja um den Alpinismus, also so eine kleine Geschichte des Bergsteigens. Und wir sprechen ja da über das Matterhorn. Mhm. Und das Matterhorn liegt ja im Wallis.
Ja.
Und nicht in Wales.
Ja.
Und deshalb sind es auch die Walliser Alpen und nicht die Walliser Alpen, wie ich es gesagt habe.
Verstehe. Ja, okay.
Genau, also Walliser Alpen. Und ich habe den Chimborazo erwähnt. Also Chimborazo ist ein Berg in Südamerika, im heutigen Ecuador, galt zu dem Zeitpunkt, also um 1800, als der höchste Berg der Welt. Und Alexander von Humboldt hat versucht, ihn zu besteigen. Und der Erstbesteiger des Matterhorns hat dann den Chimborazo bestiegen. Und Thorsten schickt als Feedback, fand ich sehr spannend, der Chimborazo ist der am weitesten, also der Gipfel des Chimborazo, ist der am weitesten vom Mittelpunkt der Erde entfernte geologische Punkt.
Okay.
Was daran liegt, dass die Erde ja keine gleichförmige Kugel ist, sondern der Chimborazo so nah am Äquator liegt, dass er quasi am weitesten vom Mittelpunkt der Erde entfernt ist.
Sehr interessant.
Und der höchste Berg gemessen vom Sockel ist übrigens, schreibt er, der Mauna Kea auf Hawaii.
Okay.
Und man denkt, was ist jetzt mit dem Mount Everest? Und er schreibt, der Mount Everest ist einfach nur der mit der dünnsten Luft. Sehr gut. Und ich habe noch zwei Sachen zum Matterhorn. Die eine Sache ist, wir haben ja kurz darüber gesprochen, dass das ein sehr gefährlicher Berg ist und da bis heute oder eigentlich jährlich auch Leute sterben. Mhm. Und es ist sogar so, das war mir gar nicht bewusst, das Matterhorn gilt auch als einer der gefährlichsten Berge der Welt. Es gibt kaum Berge, wo mehr Leute gestorben sind als am Matterhorn.
Hast du es denn eh auch erwähnt in der Folge?
Ja, ich habe erwähnt, dass er gefährlich ist, aber dass er wirklich ist wirklich so einer der gefährlichsten Berge der Welt. Das führt übrigens dazu, dass man im Moment das Matterhorn nicht besteigen sollte. Es gibt eine offizielle Warnung. Die Zermatter Bergführer haben jetzt auch entschieden, dass sie keine Touren mehr in dieser Saison auf das Matterhorn führen.
Was macht den Berg so gefährlich? Ist es die Witterung oder?
Ja, der läuft wohl sehr steil nach oben. Du hast sehr komplizierten Abstieg auch, weil du musst da über dieses Hörnli-Grat und das ist so, du hast einen sehr langen Weg, wo du sehr steilen Abstieg hast und eben auch Aufstieg. Und im Moment ist es sehr gefährlich, weil der Rückgang des Permafrosts führt dazu, dass es dort sehr viel Steinschlag und so gibt und deshalb ist das Risiko, gerade hochzusteigen, zu hoch.
Verstehe. Ja, gut. Ich meine, weißt du, läuft mal bei mir offene Türen ein, wenn es darum geht, nicht auf einen Berg zu steigen.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass für viele natürlich enttäuschend ist, wenn sie nicht aufs Matterhorn steigen können.
Aber es ist echt sehr interessant, weil ich habe eben da ein bisschen gelesen und es ist so, im Moment spricht man auch so, dass der Alpinismus in so einer Krise ist, weil der Klimawandel dazu führt, dass die Berge im Moment sehr gefährlich werden. Also der Mont Blanc zum Beispiel, der darf im Moment über die normale Route nicht bestiegen werden. Auch da ist die Steinschlaggefahr zu hoch.
Naja, Klimawandel, man macht halt vor nichts Halt, gell?
Na, und man denkt so in den Bergen, gut, auch da ist nicht. Es doch kalt genug, aber naja, auch da führt es dazu, dass eben das Eis schmilzt und damit eben auch die Steinschlaggefahr steigt. Eine Sache habe ich noch, und zwar, wir haben ja ein bisschen über die Toblerone gesprochen und die Form, ich habe, glaube ich, behauptet, die Form ist dem Matterhorn nachempfunden. Und das ist ein Mythos, weil die Toblerone hat dieses Logo oder diese Verpackung erst seit den 80er Jahren, und zwar als Marketingstrategie für den amerikanischen Markt. Und daher kommt das. Das hat uns Alain geschrieben. Und der Bär, den du auf dem Logo entdeckt hast, den gibt es tatsächlich auf dem Logo, und der stellt eine Hommage an die Stadt Bern dar, weil der Bär ist das Wappentier der Stadt.
Ja, sehr gut. Wie lange gibt es einen Toblerone schon?
Wurde 1908 entwickelt.
Ah ja, ja, sehe die Zeit als die grundsätzlich so Schokolade, Milchschokolade in Europa so beliebt wurde. Ist ja ursprünglich ausgegangen von Großbritannien, von den Quakern.
Ah, echt? Haben
und
die
dann sind die Schweizer gekommen mit ihrer Milchschokolade. Ah. Ja, die Schweizer haben das halt noch einmal speziell dann gemacht mit ihrer Milchschokolade, aber die ganzen frühen Chocolate Bars und so weiter, das ist alles aus so Quaker-Betrieben in Großbritannien hervorgegangen.
Interessant. Ja, sehr interessant. Die Chocolate Bars. Ich habe neulich mal eine Doku über Snickers gesehen.
Ja.
Und Wahnsinn, also mir war wirklich nicht klar, wie viele, also die ganze Erdnussindustrie, die da dran hängt, ist wirklich irrsinnig groß. Weil ich glaube, in einem Snickers sind irgendwie 17 Erdnüsse oder so, und die stellen halt davon, keine Ahnung, Milliarden her. Und deshalb brauchst du halt auch irrsinnige Mengen an Erdnüssen. Also es ist brutal.
Erdnüsse sind ja aber, glaube ich, auch ganz coole Pflanzen, weil die können sich hier in Stickstoff selber bilden, gell?
Ja.
Ja, und deswegen musst du nicht so viel Kunstdünger hinzufügen.
Verstehe. Aber in den Mengen, in denen die Erdnüsse herstellen, ist es halt auch natürlich viel zu viel.
Ja, ist grundsätzliche Frage, mit was wir den Boden, der uns zur Verfügung steht, auf dieser Welt bepflanzen wollen. Ob wir es machen für Erdnüsse, für Snickers oder eben tatsächlich für Dinge, die Leute ernähren können.
Genau.
Obwohl, Erdnüsse sind ja jetzt nicht, wenn man die einfach so essen würde, ist nicht eines der schlechtesten Nahrungsmittel. Ja. Erdnüsse sind welche der Nüsse, die ich essen kann. Deswegen mag ich sie sehr.
Ja, verstehe. Hast du eine Nussallergie? Wusste ich gar nicht.
Aus unterschiedlichen Gründen. Also Walnüsse kann ich nicht essen, weil ich Bläschen auf der Zunge kriege.
Ja.
Und andere wie Mandeln zum Beispiel, also wenn sie mit Schale und so weiter, was glaube ich normal ist bei so Allergien, die sorgen dafür, dass mir mein Hals anschwillt.
Ui, naja.
Ich weiß nicht, wie sehr schlussendlich anschwellen würde, wenn ich mehr davon esse. Ich habe immer vorher aufgehört.
Ja, gut so.
Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch problematisch werden könnte.
Aber du hast kein Hilfeset immer mit dabei, falls mal was.
Nein, ich habe kein EpiPen zu Hause. Sollte vielleicht mal.
Ja, vielleicht besorge ich dir mal einen.
Wenn ich versucht habe, rauszufinden, wie viele Mandeln ich tatsächlich essen kann. Mandeln und Haselnüsse. Das sind komische Kreuzallergien, die ich habe.
Verstehe.
War früher auch nicht so. Ja. Aber so ist es halt im Alter.
Naja, aber also gut, dass du das jetzt auch hier erzählst, weil alle, die dich jetzt dann mal zum Essen einladen wollen, wissen, was sie nicht ins Essen packen dürfen.
Ja, oder umgekehrt, alle, die mich umbringen wollen, wissen jetzt, wie sie es machen können.
Das wollen wir mal nicht hoffen.
Ja, ich hoffe es auch. Wäre ungünstig.
Gut, Richard.
Eine Sache noch zur Matterhorn-Geschichte. Ja, jemand war entrüstet beinahe auf Twitter, dass ich als Bewohner eines Alpenlands so eine Unkenntnis habe, was die Berge angeht.
Ja.
Unkenntnis und Desinteresse.
Desinteresse ist gut. Wie bei den Brücken.
Ja. Ja, richtig. Ja. Hat geschrieben, ist sogar ein bisschen enttäuscht. Also, ja. Was soll ich tun? Gibt halt Dinge, für die interessiere ich mich mehr. Dinge, für die interessiere ich mich einfach weniger.
Und für die du dich weniger interessierst, hast du mich.
Richtig. Und wir ergänzen uns einfach sehr gut.
Sehr gut. Ja, gut, dann lass es doch vielleicht weitergehen zur nächsten Kategorie dieser Folge.
Und ja.
Die hat sich ja auch schon eingebürgert.
Die hat sich eingebürgert. Podcast des Monats.
Ist das der neue Jingle?
Das ist der neue Jingle. Ja, Podcast des Monats. Wir geben einen Podcast-Tipp ab oder einfach Sachen, die uns interessieren und wo wir jetzt auch nicht der Meinung sind, dass alle sie unbedingt hören sollen, weil sie für alle super sind, aber für uns halt. Und wir denken uns, es wäre interessant, wenn wir den Leuten davon erzählen.
Und hast was?
Ich habe was. Und ich habe was und ich habe es vor allem deswegen, weil das basiert so auf dem Feedback, das wir gekriegt haben, und zwar am Feedback zu einem Outtake. Passiert ja auch sehr genug. Also das, ich weiß nicht, wie viele Leute so weit hören, dass sie sich auch die Outtakes anhören. Aber in einem Outtake, vor kurzem habe ich irgendwie so gescherzt und gefragt, Daniel, gibt es eigentlich schon ein Podcast-Musical?
Stimmt,
ja. Ja. Und jemand weist uns darauf hin, dass es tatsächlich ein Podcast-Musical gibt. Und zwar ist es Folge 266 eines Podcasts, der heißt das Podcast-UFO.
Ah, ja.
Kennst du das?
Ja, das ist von und mit Florentin Will.
Richtig, Stefan Titze und Florentin Will. Es ist ein Comedy-Podcast.
Ja.
Und ich habe gesehen, der existiert schon länger als wir. 2014.
Ja.
Seit 2014. Und das ist jetzt mein Podcast-Tipp des Monats. Ich habe dann mir nämlich, ich habe diese Podcast-Musical-Folge angehört.
Aha.
Und ist schon sehr gut. Also, ich meine, ich muss dazu sagen, ich bin kein großer Musical-Fan.
Ja.
Wahrscheinlich fehlt mir dann auch ein bisschen so die Expertise, um zu sagen, okay, das ist jetzt gutes Musical versus schlechtes Musical oder sonst wie, aber ich habe mir die Folge angehört und es klingt tatsächlich wie ein Musical und die Texte sind teilweise schon sehr lustig.
Sehr cool.
Also so ein bisschen, gibt auch so einen Song, der gesungen wird über Podcast, quasi so den ständigen Begleiter.
Mhm.
Und es ist schon sehr lustig gemacht. Klingt halt wirklich wie ein Musical, also lustig. Sehr professionell alles.
Die haben doch auch eine Folge, wo sich zwei Historiker unterhalten über irgendwas, über so einen historischen Fakt. Ich glaube, so eine Folge haben die auch.
Waren das die uns auch einmal, weil ich kann mich erinnern, dass irgendwann einmal, ich versuche den nämlich auch zu finden, waren sie das, die uns nachgemacht haben?
In einer Folge? Ich weiß nicht, ob sie uns parodiert haben, aber sie haben auf jeden Fall einen Geschichtspodcast parodiert.
Also es hat schon sehr danach geklungen, als hätten sie uns nachgemacht, oder? Ich meine, es ist jetzt nichts Außergewöhnliches, dass sich zwei Typen gegenseitig irgendwas erzählen.
Ja eben, es waren nämlich sonst keine Bezüge zu uns da, deshalb wäre ich mir da jetzt nicht so sicher, aber ich glaube, das war auch UFO-Podcast.
Ja, lustig. Ja, sehr gut. Aber ja, also wer Comedy-Podcasts mag, ist hier, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Und wir haben, glaube ich, auch schon über 300 Folgen oder so.
Ja, sehr also, cool.
Ja, da wird man fündig. Daniel, was ist dein Podcast-Tipp des Monats?
Ich habe einen für dich, Richard, den du
für mich?
In dem Moment, wo ich das erzählen werde, wirst du ihn sofort abonnieren und durchbingen. Und okay. Zwar der Podcast, der mich im letzten Monat am meisten begeistert hat, war ein Sport-Podcast. In dem es um einen bestimmten Aspekt des Profisports geht, nämlich um Doping.
Ah.
Der Podcast heißt Geheimsache Doping, wird moderiert von Kerstin Hermes und Hajo Seppelt. Und weiß nicht, ob du Hajo Seppelt kennst, der ist weltweit einer der renommiertesten Journalisten, wenn es ums Doping geht.
Aha.
Durch seine Recherchen wurde zum Beispiel das riesige Doping-System in Russland aufgedeckt.
Ah, an das erinnere ich mich, ja.
Das hat er mit ausgelöst. Und kannst du dich auch erinnern, es gab auch mal bei, ich glaube, österreichischen Biathleten und so, so eine Razzia. Wurde auch ausgelöst durch eine Recherche, die er gemacht hat. Und es ist halt wirklich fantastisch, weil die Fälle, die die erzählen, sind halt nicht nur super aufgearbeitet, sondern halt auch von Leuten erzählt, wie jetzt von ihm, der wirklich tief eingearbeitet ist in diese Materie. Deshalb super spannend.
Sehr gut.
Und es gibt auch eine Folge zu Jan Ullrich. Weiß nicht, kennst du Jan Ullrich?
Ja, er ist ein Fahrradfahrer, oder?
Genau, ein ehemaliger Profi-Radrennfahrer, der ja der einzige Deutsche ist, der jemals die Tour de France gewonnen hat. Und es gibt da nicht nur eine Folge dazu in dem Podcast Geheimsache Doping, es gibt auch einen eigenen Podcast zu ihm mit 8 Folgen, wo sein Leben nachvollzogen wird, das äußerst turbulent war. Und, also ich kannte ja nur diesen Fight mit Lance Armstrong und so. Und in diesem Podcast wird in 8 Folgen sein ja äußerst turbulentes Leben nachgezeichnet. Und der hat sich ja jahrelang diesen Fight mit Lance Armstrong geliefert. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Nö.
Da haben die gefightet um den Tour de France-Sieg und er ist so der ewige Zweite geblieben und er hat aber die Tour de France nur einmal gewonnen und man sagt halt eben so, er hätte das Talent gehabt, die Tour de France irgendwie 10-mal zu gewinnen und hat halt in Deutschland einen unglaublichen Hype um den Radsport ausgelöst, bis dann eben Ende der 90er Jahre diese Doping-Skandale gekommen sind oder Anfang der 2000er. Und bei Jan Ullrich beginnt halt dann so ein unfassbarer Abstieg und den habe ich nicht mitbekommen in der Form. Also ich wusste nicht, wie tief der wirklich gesunken ist. Also der war einige Zeit wirklich, also dass der überlebt hat. Es hat einige Momente gegeben, wo es echt hätte passieren können, dass er diesen Absturz nicht überlebt. Und das zeigen ihm die nach und das ist sehr spannend.
Aber hat er jetzt auch gedopt, oder wie?
Ja, ne, also er hat gedopt, das ist auch nachgewiesen, aber den Tour de France-Sieg hat man ihm nicht genommen, weil man hat ihm das Doping quasi nicht, also 97 hat er gewonnen und das Doping hat man ihm quasi ab 2000, weiß nicht, irgendwas nachgewiesen.
Ja, aber Lance Armstrong hat ja, der ist ja auch gefallen quasi.
Genau.
Der war ja auch, und da ist er dann auch rausgekommen, dass er gedopt ist. Wo ich halt auch so gedacht habe, ja gut, das ist ja auch so absurd, weil wir haben da so ein bisschen drüber gelesen und da hat es ja auch irgendwie so geheißen, dass jemand diese Leistung ja gar nicht erbringen kann.
Mhm. Ja,
so
genau.
Dass eher alle gedopt sind. Also ja. Und es ist dann halt absurd. Auf der einen Seite, du hast diese Leute, die sich dopen, damit sie diese Leistung bringen, die Leute sehen wollen. Und ich meine, würde sich ja niemand anschauen, wenn jemand am halben Weg zum Berg stehen bleiben muss oder so.
Ja, genau. Ja.
Also ich glaube, das alles, das hat ja alles miteinander zu tun. Und das eine bedingt dann oft wahrscheinlich auch das andere. Und dann diese große Entrüstung immer so, ja, aber die Person hat gedopt. Und hat das, das war ja bei Lance Armstrong auch so, der dann plötzlich so von einem gefeierten Helden ist er zur Persona non grata geworden. Und ich denke mir auch, ja gut, abseits jetzt von dieser Tatsache, dass er halt gedopt hat, ist er halt schon auch ein sehr guter Sportler gewesen. Und ich glaube, der hat ja auch sonst viele ganz gute Sachen gemacht. Also so Charity und sonst wie, ja. Und das alles dann, das Kind mit dem Badewasser ausschütten, weil er was tut, was eigentlich eh alle gemacht haben. Ich finde das, deswegen mag ich Profisport nicht.
Ja, aber das ist interessant, also, weil alles, was du sagst, stimmt nämlich, weil das macht das Ganze ja viel, viel komplexer. Es ist nicht einfach nur Doping, sondern die sind natürlich auch Opfer des Systems. Also Lance Armstrong hat ja dann irgendwann zugegeben, dass er gedopt hat und hat ihm dann ja auch die Toursiege, glaube ich, alle aberkannt. Und bei Jan Ullrich ist es so, er hat immer behauptet, er sagt bis heute, er hat so ein bestimmtes Wording, wo er sagt, er hat sich keinen Vorteil verschafft oder so, er hat niemanden betrogen, so glaube ich, sagt das, er hat niemanden betrogen. Aber weil er natürlich weiß, alle haben gedopt und er hätte sonst diese Leistung nicht, also er wäre trotzdem wahrscheinlich ein Top-Fahrer gewesen, aber diese paar Prozent mehr, die hat er nur durchs Doping erreichen können.
Na, das sind, also das spielt, wie du sagst, es ist eine sehr komplexe Sache und da spielen einfach auch so viele Dinge mit. Und mir ist schon klar, dass das ja Milliardengeschäft ist und so weiter. Also wenn du dann dopst und du verschaffst dir diesen Vorteil dadurch, dann nimmst du quasi anderen Leuten Sponsoring-Gelder weg und solche Dinge, ja. Aber grundsätzlich denke ich halt, wenn wir als Gesellschaft solche Leute so überhöhen und gleichzeitig auch immer neuere und bessere Dinge sehen wollen, dann dürfen wir uns halt auch nicht wundern, wenn zu solchen Mitteln gegriffen wird.
Naja. Und gleichzeitig ist auch so interessant, die Frage sich zu stellen, wo beginnt eigentlich Doping? Also, weißt du, ist es, wenn ich die Aspirin nehme?
Ach so, ja, diese Blutgeschichten und dann Eigenblut und
genau,
solche
Sachen. Das ist sehr, sehr spannend. Sehr spannende Frage.
Ja. Kennst du den Martin Thür, den österreichischen Journalisten?
Ja, ja.
Mittlerweile beim ORF. In der ZIP 2, der hat nämlich vor einigen Jahren auch einmal einen Preis gewonnen über, also für eine Doku, die er über Doping gemacht hat.
Ah, spannend.
Also noch bevor er bei den unterschiedlichen anderen, ich glaube, das war, als er noch bei ATV war, als es noch so geheißen hat. Aber, oder ATV Plus war es, glaube ich, noch damals, aber don't quote me on that.
Gibt es Dominik Heinzel noch?
Ich habe ihn gesehen vor kurzem, als sie beim Game Changer Festival war.
Ah.
Da ist er so herumgegangen in diesem Backstage-Bereich.
Und was hat er dir erzählt?
Ich habe nicht mit ihm gesprochen.
Oh, verstehe.
Ich rede nicht jeden an, den ich sehe.
Naja. Ja, vielleicht ja über dich. Vielleicht wollte er eine Geschichte machen.
Ich glaube nicht.
vielleicht noch zur Erklärung für alle, die Dominik Heinzel nicht kennen. Der ist quasi so der Boulevard-Fernsehjournalist gewesen. Zumindest habe ich ihn so kennengelernt, als ich in Österreich war.
Ja, ich habe das Gefühl, er schaut auch noch genauso aus wie vor 20 Jahren. Ja, cool. Hat immer so denselben Style.
Naja. Ja. Also um das abzuschließen noch, also Doping finde ich ein mega spannendes Thema und diese beiden Podcasts dazu kann ich sehr empfehlen. Also Geheimsache Doping und den zu Jan Ullrich.
Sehr gut.
Dabei werden beide verlinkt in den Shownotes.
Gut, Daniel, sind wir am Ende unseres Feedback-Teils angekommen, dieser Feed-Gag-Folgen.
Jawohl.
Es kommt aber noch was, gell?
Mhm. Weil ich einen Fehler gemacht habe.
Erklär mal, was kommt.
Also wir nutzen diese Folge heute jetzt mal, um einen Fehler auszumerzen, den ich gemacht habe. Und zwar ging es in meiner Folge, wo ich über die Erfindung des Telefons gesprochen habe, über die Funktionsweise dieses Reistelefons, das er erfindet. Also das ist das Telefon gewesen mit der Schweineblase oder dem Darm, das also geschwungen hat und dann dieser Stricknadel, die dann am Ende den Sound weitergeleitet hat. Und ich habe die Funktionsweise nicht ganz korrekt erzählt. Und weil das Ganze ja ein physikalisches Problem darstellt, habe ich mir gedacht, oder haben wir uns gedacht, wir lassen uns das mal erklären von einem, der Ahnung davon hat.
Sehr gut.
Nämlich von Reinhard Remfort vom Podcast Methodisch Inkorrekt.
Oh ja. Yeah.
Ja, und was Reinhard dazu zu sagen hat und wie das Reißtelefon tatsächlich funktioniert hat, das hören wir uns jetzt an. So, und jetzt sind wir hier beim zweiten Teil unseres Feedgags. Wie versprochen, mit einem Interview. Wir haben zu Gast Reinhard Remfort. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Hallo.
Hallo. Schön, hier zu sein.
Wir haben uns gedacht, es ging ja um Philipp Reis und um die Erfindung des Telefons. Und ich habe schon angekündigt vorhin, dass ich da einen kleinen Fehler gemacht habe. Und ich habe mir gedacht, okay, fragen wir einfach mal bei jemandem nach, der sich wirklich auskennt, bei einem Physiker. Und genau, deshalb sind wir auf dich gekommen. Aber ja, Reinhard,
dieser Druck.
Du bist nicht nur Physiker und kennst dich aus mit Strom und all diesen Dingen, wo wir keine Ahnung haben. Du bist auch Podcaster. Stell dich doch mal kurz vor für alle, die dich nicht kennen.
Oh, ja, sehr gerne. Schönen guten Tag, mein Name ist Reinhard Remfort. Ich bin Physiker, also ich habe zumindest mal Physik studiert und promoviert und so, aber ich mache seit fast 10 Jahren mittlerweile Podcasts, und zwar zum einen den Wissenschaftspodcast Methodisch Inkorrekt mit Nicolas Wörl, der alle 2 Wochen aktuell noch erscheint und wo es um Wissenschaft geht, wo wir uns aktuelle Forschung angucken und uns gegenseitig immer 2 Themen erklären, also aktuelle Paper, obwohl wir selber keine Ahnung haben. Im Zweifelsfall, weil es ist nicht nur Physik, es ist auch Psychologie, Biologie und sonst was. Daher kam auch der Name Methodisch Inkorrekt, weil wir versuchen es so gut wie wir können, das zu erklären, weil wir auch einen wissenschaftlichen Background haben, also wir sind beide Physiker. Aber wie gesagt, wenn man das eigene Fachgebiet verlässt, dann wird es schnell mal dünn. Aber da hilft die Community, die dann auch viel aus anderen Wissenschaftlern besteht und uns dann mal korrigiert, wenn wir denn was falsch machen. Das Zweite, was ich mache, ist der Podcast Alliteration am Arsch mit Bastian Bielendorfer. Den kennt vielleicht der ein oder andere, ein deutscher Comedian. Den habe ich vor Jahren mal bei einem Dreh fürs ZDF kennengelernt und wir sind seitdem sehr, sehr gut miteinander befreundet und machen da seit jetzt fast 4 Jahren, nee, oder seit genau 4 Jahren diesen Podcast Alliteration am Arsch. Der hat keinerlei Konzept. Das ist einfach, das ist der klassische Laber-Podcast. Wenn ihr da mal reinhört, lasst euch nicht irritieren. Meistens fängt er relativ schräg an, weil wir irgendwann mal angefangen haben, Pornodialoge aus den 90ern als Intro zu benutzen. Also ein weites Feld. Ich mache viel Podcasts und gerne.
Sehr schön. Also wird natürlich alles verlinkt in den Shownotes. Und ich finde deine Perspektive super, weil du jetzt auch gesagt hast, dass ihr Physiker seid und über viele Sachen redet, über die ihr keine Ahnung habt. Für mich als Historiker, und ich weiß nicht, Richard, ob es für dich auch so ist, ich habe eher immer mehr Respekt vor den Naturwissenschaften, weil ich das Gefühl habe, die können wirklich was. Also die haben irgendwie was gelernt, was man irgendwie praktisch nutzen kann. Und wir können irgendwie halt Bücher lesen. So, also nicht so richtig was Praktisches das, anfangen.
Das geht uns so, wenn wir mit Ingenieuren zum Beispiel reden. Da haben Nicolas und ich uns auch schon häufiger darüber unterhalten. Weißt du, so als Ingenieur kannst du irgendwie eine Brücke bauen, einen Motor konstruieren, irgendeine Maschine oder so. Ne? Und wir sitzen da so, ja, also ich könnte berechnen, wie dieser Vogel fliegt. Mal angenommen, er wäre kreisrund und aerodynamisch perfekt. Also weißt du, als Physiker machst, also ich sage immer so gern, als Physiker kannst du alles, aber nichts davon richtig. Selbst in der Physik, wenn, also mein Fachgebiet war in meiner, also in den Arbeiten, die ich gemacht habe, war es Diamantepitaxie, halt synthetische Diamanten machen und so. Wenn mich jetzt irgendjemand was über Feldtheorie aus der theoretischen Physik fragt, ne, dann denke ich auch mal so, keine Ahnung von, weiß ich nicht.
Es gibt ja diesen, also ein Scherz, ich kann ihn jetzt nicht nacherzählen, weil er relativ komplex ist und ihr genau wissen müsst, wie die unterschiedlichen Leute reagieren. Aber es gibt so einen Scherz, wo irgendwie ein Feuer ausbricht in einem Haus und es sind unterschiedlich. Es sind ein Mathematiker und ein Physiker und vielleicht auch ein Biologe oder so drin und sie reagieren alle so auf die Art und Weise, wie diese unterschiedlichen Disziplinen auf ein Feuer reagieren würden. Mhm. Und es ist so wie alle Witze, die man irgendwie versucht zu erklären, so wie ich es gerade gesagt habe, nicht sehr lustig, aber wenn du den richtig erzählt hörst, ist es sehr interessant und wahrscheinlich auch so eben so symptomatisch für die unterschiedlichen Arten und Weisen der Disziplinen oder wie die Leute sind, wenn sie so eine Disziplin studiert haben.
Mit Feuer kenne ich es nicht. Ich kenne irgendwie, also da gibt es ja diverse so Varianten wie Wie fängt ein Mathematiker einen Löwen? Ne, er zäunt ihn ein und definiert sich als draußen oder so. Oder nee, er macht einen Zaun um sich und definiert sich als draußen. Also ne, das, ja, aber die sind schön, weil diese Witze sind, also die sind teilweise sehr flach, aber die beschreiben immer sehr schön, wie so eine einzelne Disziplin dann doch verblendet quasi mit der eigenen Methodik sich so ein Problem anguckt.
Es find's lustig und es gibt auch einen gewissen Bezug zur Geschichtswissenschaft, was das angeht, weil der Daniel das jetzt vorhin auch so gesagt hat, Naturwissenschaftler, die wirken für ihn immer wie die, die was gelernt haben und die was anfangen können, was machen damit. Ja. Und aber man hat dann auch so das Gefühl, alle Naturwissenschaftler, die bewegen sich irgendwie so im selben Feld, aber ein Mathematiker und ein Physiker und ein Chemiker, die machen schon sehr unterschiedliche Dinge. Und so ähnlich ist auch, wenn die Leute hören, dass wir Geschichte machen, dann erwarten sie auch, dass wir die gesamte Geschichte prähistorisch bis zur Zeitgeschichte einfach können und über alles Bescheid wissen. Dabei ist das eben ein Zeithistoriker macht fundamental andere Dinge als ein Mittelalterhistoriker zum Beispiel. Ja.
Mhm. Das ist so der Klassiker, ne? Du bist auf irgendeiner Party und es kommt eine Geschichtsfrage, irgendwie sowas, ne? die Königsfolge im Mittelalter in Wales oder sonst wo, ne? Ja. Und du hast doch Geschichte studiert, erklär doch mal, ne? Du sitzt da und denkst so, what the fuck, woher soll ich das wissen? Das passiert als
Gute also, ist,
ich glaube, das passiert in jedem Feld.
Ja. Ja, das Gute ist, dass mit dem Podcast, den wir jetzt gemacht haben, dass ich da relativ schnell ablenken kann. Da kann ich dann sagen, ich habe das jetzt nicht so im Kopf, aber mir fällt da diese Geschichte ein von dem und dem, der nicht zeitlich nicht unweit gelebt hat und so weiter. Also es geht dann. Mittlerweile auf Partys habe ich immer genug Futter. Also ich habe mittlerweile mehr Anekdoten für Partys, als ich auf Partys gehe.
Oh, also, das ist ein bisschen traurig.
Naja, auch so ein bisschen Pandemie geschuldet, ja.
Ah, stimmt. Ja, stimmt. Okay, das war's dann.
Ich meine, eine gute Party-Anekdote ist ja zu fragen, irgendwie in das Gespräch einzusteigen und zu sagen, das Pferd frisst übrigens keinen Gurkensalat. Und um das vielleicht nochmal so kurz zusammenzufassen, es ist so, Philipp Reis erfindet das Telefon, indem er versucht, das Ohr nachzubauen. Also er nimmt so ein Membran, das er als Trommelfell benutzt, das ist so Naturdarm. Daran hängt da so eine Platine und die Platine ist mit dem Stromkreis verbunden und hinter diesem Stromkreis hängt dann eine Spule, eine Kupferdrahtspule und da steckt eine Nadel drin. Und ich habe in der Folge den Fehler gemacht, dass ich das Ganze verglichen habe mit dem Telegramm und gesagt habe, letztendlich wird das Signal übertragen mit Strom an, Strom aus, indem die Membran sich hin und her bewegt und damit der Stromkreis immer wieder kurz unterbrochen wird und das dann den Magneten der Spule verändert und damit die Nadel sich bewegt. Wir haben eine Zuschrift bekommen von einem Hörer, der geschrieben hat, das stimmt so nicht, sondern der Stromkreis wird nicht unterbrochen. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, wir fragen mal bei Reinhard nach, wie funktioniert tatsächlich dieses Reistelefon?
Danke, dass du dabei an mich gedacht hast oder dass ihr an mich gedacht habt. Aber ich muss zugeben, da sind wir wieder bei den Ingenieuren. Ich musste erstmal die Wikipedia aufschlagen und noch beim Kommunikationsmuseum in Frankfurt habe ich noch nachgeguckt auf deren Homepage, weil die haben noch Originalgeräte von damals, die sie in ihrem Archiv haben und da noch mir die technischen Zeichnungen und so mal anguckt, um zu gucken, wie so ein Ding überhaupt funktioniert und habe versucht herauszufinden, wie es funktioniert. Du hast mir auch noch mal Quellen geschickt, die ihr gelesen habt. Mhm. Diese Variante, die du erzählt hast, dass da ein Kontakt ist, der durch die Schwingungen geschlossen wird oder geöffnet wird, das kann man so verstehen, wenn man das liest, ohne Probleme. Also ich kann, wie du das erzählt hast, das durchaus nachempfinden, weil ich habe da auch gesessen und dachte mir so, das ist doch genau so, wie Daniel das erklärt hat. Ne? Was ist denn da falsch? Hab dann ein bisschen weiter gelesen, ein bisschen mehr und hab dann verstanden, was eigentlich anders ist. Mhm. Wie du schon richtig gesagt hast, wir haben dort einen Stromkreis, der aufgebaut wird. Und an einer Stelle in diesem Stromkreis geht der Kontakt zu einer Nadel, die an einer Membran hängt, die Nadel. Und die ist auf einen Kontakt gepresst. So ganz, ganz leicht. Ich glaube, es war ein Platinkontakt. Ich weiß es gerade nicht mehr so genau. Die berühren sich so gerade eben. Ne? Also diese Nadel berührt gerade eben den gegenüberliegenden Kontakt. Und jetzt ist es so, wenn jetzt Schallwellen auf diese Membran treffen, dann wird der Kontakt nicht getrennt, wie du gesagt hast, sondern die Nadel wird fester oder weniger fest da dran gedrückt, verliert aber nie den Kontakt. Das heißt, der Kontakt ist immer geschlossen, nur es ist mal fester, also es wird mal fester drauf gedrückt und mal weniger fest. Das hat zur Folge, dass sich der Widerstand an dieser Stelle ändert. Und zwar, wenn die Nadel fester aufgedrückt wird, also wenn die Kontakte fester zusammengedrückt werden durch die Schallwelle, dann ist der Widerstand geringer und wenn die Nadel wieder in ihren Ursprungszustand zurückgeht, dass sie nicht dran gepresst wird, dann ist der elektrische Widerstand ein bisschen größer. Aber es ist durchgehend ein geschlossener Stromkreis, bei dem sich aber an einer Stelle der Widerstand moduliert durch die Sprache ändert. Mhm. Jetzt könnte man sich fragen, wie macht das ein Signal oder wie macht das denn dann Ton?
Genau, ne? Wie kommt dann der Ton hinten raus an?
Genau, wie kommt der Ton hinten raus? Ich habe mir die Folge angehört und ich glaube, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wie weit ihr das erklärt habt. Beim Empfänger, der auch Teil dieses Stromkreises ist, da befindet sich eine Spule und der Strom fließt durch diese Spule und erzeugt dort ein Magnetfeld, weil wenn Strom durch einen Leiter fließt, wird ein Magnetfeld erzeugt und wenn man diesen Leiter, also Draht, zu einer Spule wickelt, dann wird das Magnetfeld an der Stelle einfach noch stärker, weil halt mehr Draht auf kleiner Fläche ist sozusagen. Das heißt, wie so ein Elektromagnet, das kennt man vielleicht noch aus einem Physikunterricht in der Grundschule oder so, wo man sowas mal gebaut hat. Man nimmt sich einen Eisenkern, also einen Schraubendreher oder so, wickelt da Draht drum und wenn man Strom dadurch jagt, dann kann man den als Elektromagnet benutzen. Mhm. Genau das Gleiche passiert hier bei dem Empfänger vom Telefon. Wir haben eine Spule und in der Spule ist ein Eisenkern. Ist jetzt kein Schraubendreher an der Stelle, sondern eine Stricknadel war es bei Reis. Und wenn jetzt Strom durch diese Spule fließt, dann entsteht da ein Magnetfeld und das Magnetfeld wandert in die Stricknadel, die in der Spule steckt und sorgt dafür, dass die Stricknadel anfängt zu schwingen und zwar genau so moduliert, wie der Widerstand beim Sender, also wie das da die Nadel draufgedrückt wurde, die da an dieser Membran hängt. Das heißt, wir übertragen über den Strom und das Magnetfeld am Ende die Schwingungen der Membran auf die Stricknadel. Also wir machen aus der Schwingung der Membran machen wir einen sich ändernden Widerstand. Der sich ändernde Widerstand sorgt dafür, dass die Spannung bzw. der Strom im gesamten Stromkreis halt ein bisschen schwankt. Dieser schwankende Strom im Stromkreis, der erzeugt in der Spule beim Empfänger ein sich änderndes Magnetfeld. Und das sich ändernde Magnetfeld sorgt dafür, dass die Stricknadel anfängt, in der gleichen Frequenz zu schwingen. Und das kann man schon hören, weil dann die Luft drumherum auch schwingt. Das ist aber noch nicht besonders laut. Mhm. Wenn man aber diese Stricknadel noch, ich glaube, ihr hattet gesagt, einen Geigenkasten oder so, also auf einen Resonator legt, dann werden die Schwingungen verstärkt und man kann es ganz gut hören.
Es wird letztendlich also dieses analoge Signal quasi wirklich übertragen. Es wird
genau.
Es wird nicht umgewandelt, also im Sinne von so einem digitalen Signal.
Genau, das kommt später erst, wenn sich Telefone weiterentwickeln Richtung Impulswahlverfahren und so. Mhm. Da gibt's irgendwann dann wirklich digitale Übertragung. Aber das war ein rein analoges Signal, das übertragen wird. Und da werden verschiedene physikalische Effekte bei ausgenutzt. Also einmal dieser sich ändernde Kontaktwiderstand. Also im Grunde hat Philipp Reis das Kontaktmikrofon erfunden. Mhm. Also durch diesen sich ändernden Druck auf die Nadel wird halt die Spannung und der Strom modelliert, der da fließt. Und was er noch genutzt hat, war die Magnetostriktion, nennt man das Ganze. Ich finde es ein sehr schwieriges Wort, klingt aber schön. Magnetostriktion bedeutet, dass sich metallische Gegenstände, also gerade ferromagnetische Gegenstände, in einem Magnetfeld, da ändern die ihre Ausdehnung. Also sie fangen an zu schwingen. Wenn man einen ferromagnetischen Gegenstand in ein sich änderndes Magnetfeld bringt, dann fängt er halt an zu schwingen, indem er sich ausdehnt und wieder zusammenzieht durch die magnetischen Domänen in dem Material, die sich halt entsprechend dem Magnetfeld ausrichten. Diesen Effekt der Magnetostriktion, den kennt ihr auch 100 Pro aus eurem Alltag. Habt ihr eine Idee, wo man dem begegnet? Ist wahrscheinlich nicht ganz so leicht drauf zu kommen, aber hat jeder von euch garantiert schon mal erlebt.
Gib einen Tipp.
Es ist meistens super nervig, wenn man in der Nähe schlafen möchte.
Wecker.
Ja, nein, fast. aber nah dran, nah dran. Ja, es ist tatsächlich nah dran, denn es hat was mit elektrischen Bauteilen zu tun, und zwar Transformatoren.
Ah.
so in Netzteilen oder so. Oder wenn ihr das kennt, so einen dicken Transformator, der irgendwo auf der Straße steht, die brummen ja manchmal.
Ja. Mhm.
Dieses 50 Hertz Brummen, das man so kennt, beziehungsweise eigentlich sind es 100 Hertz. Das liegt daran, dass wir in unserem Stromnetz ja Wechselstrom haben und der mit 50 Hertz hin und her schwingt. Und in diesen Transformatoren sind große Spulen drin mit Eisenkernen, die halt den Strom von der einen Spule auf die andere übertragen. Und diese Eisenkerne bestehen aus ganz vielen dünnen Metallplatten, die zusammengeklebt sind. Das zu erklären wird zu weit gehen, aber in diesen Transformatoren, die Eisenkerne, die schwingen halt auch durch die Magnetostriktion. Und das ist dieses klassische Brummen, das man hört, wenn man neben einem Transformator steht. Hm. Und der gleiche Effekt ist der, den Reis in seinem Empfänger benutzt hat, nur halt mit einer Stricknadel, die dann nicht in einer Frequenz brummt, sondern in verschiedenen, je nachdem, wie man in den Sender reinspricht, der den Strom modelliert.
Ich muss auch sagen, das ist auch eine der Geschichten, die so ein bisschen unglaublich klingt für mich, dass es wirklich möglich ist, diese Schwingung des Membrans, dass das auch dann die Töne überträgt über die Distanz durch den Strom. Also, dass der Strom tatsächlich irgendwie diese Information weiterträgt.
Ja, yes, also es ist spannend. Ich finde es krass, dass der um die Zeit auf die Idee gekommen ist, das so zu bauen. Mhm. Also das, ich bin bei so Erfindungen immer, ich stehe da immer vor wie so ein fasziniertes Kind und denke mir so, wow. Weil eigentlich ist das, wenn man es ganz, ganz simpel vereinfacht, ja nichts anderes als eine, also sowas wie eine schwingende Schnur, die er benutzt hat, also wie eine Geige oder so, wo er dran zupft und die Schwingung sich fortpflanzt, nur dass er hier keine Saite hat, an der er zupft, sondern den Strom. Er zupft im Grunde an dem Strom, der Strom schwingt und überträgt das woanders hin.
Mhm. Als du es vorhin so im Detail erklärt hast, habe ich mir auch genau das gedacht, so, wie kommt jemand auf sowas? Ja, also so, wie, genau. Wie dass jemand so sich so überlegt, gut, vielleicht, weil du brauchst ja fundamentales Wissen, was all diese Dinge angeht, die du jetzt gerade besprochen hast, ja, also ja. Die Magnetostriktion und all solche Dinge, und dann muss ich in deinem Kopf sowas formen, wo du dir denkst, vielleicht wenn ich das mit dem zusammentue und das da reinstecke und dann verknüpf, dann höre ich vielleicht, wenn jemand dort reinspricht, sowas in die Richtung.
Ja. Was ihr als Historiker absurd. Ja kennt, ist, dass solche Erfindungen, die einer Person zugeschrieben werden, oder auch Theorien wie bei Einstein, die Relativitätstheorie, ja eigentlich selten selten die Erfindung dieser einen Person sind.
Ja.
Sondern da ist dieser klassische Spruch, wenn ich weitergeblickt habe, dann nur, weil ich auf den Schultern von Riesen stehe. Ne? Also genau. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die Vorarbeiten geleistet haben hier. Was ihr auch angesprochen habt in eurer Folge ist, dass dieses Reistelefon, also gerade dieser Sender mit der Membran, mit diesem Kontaktmikrofon, der Vorgänger im Grunde oder die physikalische Grundlage für das spätere Kohlemikrofon war. Dass man das weite Verwendung im Rundfunk und so hatte in den 30, also in den 1930er Jahren und so, dass diese klassische kratzige Stimme, die man bei den ganzen Scheiß-Hitler-Reden und so hört, weil die halt Kohlemikrofon benutzt haben. Kohlemikrofon funktioniert nämlich im Grunde fast genauso. Da ist es so, dass man zwei Membranen hat, die eine, die schwingt, und die andere, die der gegenüberliegende Kontakt ist. Und zwischen diesen beiden Membranen sind so Kohlestückchen, so ganz, ganz viel, so Kohlegrieß, also ganz, ganz kleine Kohlestückchen. Und wenn man da reinspricht, dann schwingt die eine Membran, die linke, und drückt die Kohlesachen, also diese Kohlestückchen, immer so ein bisschen zusammen, und dadurch ändert sich der Widerstand dieses Kohlezeugs. Ist im Grunde so wie das Kontaktmikrofon von Reis, nur ganz, ganz viele nebeneinander in Form von Kohlegranulat.
Okay, also dieser verändernde Widerstand ist eigentlich so das Entscheidende dann in der Übertragung des Tons oder des Geräuschs.
Es ist eine unglaublich spannende Zeit, in der Reis gelebt hat. Ne? Also ich wurde häufiger mal gefragt, so, wo möchtest du mal hinreisen, wenn du eine Zeitmaschine hättest? Und die Weltkriege mal ausgeklammert, würde ich gerne so, also als Wissenschaftler, würde ich gerne zur Jahrhundertwende reisen, also so 1900, bisschen davor, bisschen danach, weil da ist so in der Technik und auch in der Naturwissenschaft so unglaublich viel passiert, und es war unglaublich spannend, alles, was unsere heutige moderne Gesellschaft, sagen wir mal, ausmacht, unsere technische Gesellschaft, hat in der Zeit ihren Ursprung gehabt.
Ein sehr gutes Beispiel dafür ist die aktuelle Folge, die Richard gemacht hat über einen vergessenen Erfinder.
Ah, die habe ich noch nicht gehört.
Gustav, worum geht's? Tuve, wenn du jetzt sagst, du kennst ihn, dann ist er vielleicht doch nicht so vergessen.
Nein, na, noch nie gehört.
Gustav Tuve hat eben genau in der Zeit gelebt, also 1839 geboren, und seine Schaffenszeit ist halt so zweite Hälfte 19. Jahrhundert bis gerade noch Anfang 20. Jahrhundert. Und der hat insgesamt 300 Patente und war vor allem bei der Elektrifizierung federführend. Also der hat zum Beispiel das erste offizielle E-Fahrzeug gebaut, so ein E-Tricycle, wo er zwei Elektromotoren eingebaut hat, eigentlich Siemens-Elektromotoren, die er noch verbessert und verkleinert hat, und die hat er da reingesteckt und gilt damit als der Begründer oder als der das erste Elektrofahrzeug gemacht hat. Aber sehr breit gefächert Sachen entwickelt, also medizinische Geräte und auch elektrische Gewehre. Und also gerade so in dieser Zeit, als so Aufbruchsstimmung war, was die Elektrifizierung angeht und bevor noch die ganzen Verbrenner kommen sind und das alles so ein bisschen in den Hintergrund gerückt haben. Also hat zum Beispiel auch elektrische Boote gemacht und vor allem die Motoren, hat mehr oder weniger im Vorbeigehen den Außenbordmotor erfunden, also einen Elektromotor mit einem Propeller und solche Dinge. Also sehr spannend.
Das war auch noch eine Zeit, wo es tatsächlich noch diesen Erfinder im Keller oder so, oder diesen einen Erfinder, wo auch große wissenschaftliche Entdeckungen noch von einer Person gemacht wurden. Das ist heute ja eigentlich so gut wie gar nicht mehr möglich. Ne? Das ist ja auch in der wissenschaftlichen Community, zumindest in der Physik, ein immer größer werdendes Thema, wenn es um das Publikationswesen geht. Ne? Mhm. Ihr wisst das ja, an der Universität ist Publikation ist die Währung, an der du gemessen wirst. Ne? Je mehr Erstveröffentlichungen in hochrangigen Journalen, umso besser. Jetzt ist es aber ja heute so, dass viel, viel von der Forschungsarbeit keine Einzelleistung mehr ist, sondern Gruppen, also wirklich große Gruppen. Und dann die Frage ist, wer kommt auf das Paper, wer an welcher Stelle und so weiter. Und was ich sehr schön fand, also so das Paradebeispiel, dass das heute eventuell nicht mehr sinnig ist, damit zu messen, wie erfolgreich ein Wissenschaftler ist, war eine der letzten Veröffentlichungen vom LHC. Weil da einfach dann 300 Autoren auf diesem Paper stehen.
Ja. Das ist ja auch immer bei Nobelpreisen mittlerweile ein Problem, weil du müsstest ihn eigentlich an Gruppen geben und nicht nur einzelnen Personen.
Genau. Und das wird ja nicht gemacht. Der wird ja klassisch an mittlerweile bis zu 3 Leute vergeben, der Nobelpreis, aber das bildet nicht mehr das ab, was da an Arbeit drin steckt, also wer es erfunden hat, weil wir mittlerweile so weit vorgedrungen sind in die Mechaniken der Natur, die wir eventuell verstanden haben, dass du riesige Maschinen brauchst. Also du machst mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit keine große Entdeckung mehr in deinem Keller, weil du dir selbst was zusammengebaut hast.
Kannst du halt kein LHC selber aufbauen.
Nee, genau.
Eine Frage habe ich noch, die habe ich vorhin vergessen. Und zwar bei Reis war es so, dass er am Anfang Probleme hatte. Also wenn er was übertragen hat, dann haben sich Töne super übertragen, aber die Sprache hat sich nicht übertragen. Weißt du zufällig, woran das gelegen hat?
Oh, da müsste ich jetzt ehrlich gesagt raten, aber das wird ja was damit zu tun haben, welches Frequenzspektrum gut übertragen wird oder nicht und wie groß so ein Widerstand zum Beispiel von einer Spule oder einer Induktivität ist und so, ist halt auch frequenzabhängig und dann bei Sprachen hast du ja nur ein gewisses kleines Frequenzspektrum, das Sprache ausmacht, also da machen kleine Änderungen in der Frequenz, machen halt die Verständlichkeit schon schwierig, beziehungsweise wenn du irgendwo Frequenzen nicht mehr genau trennen kannst, kannst du es nicht mehr hören, und bei Musik hast du ja eine Melodie, die übertragen wird und eher was Leichteres. Also diese Sätze, das habt ihr auch gesagt, die gesagt haben, sowas wie, das Pferd frisst keinen Gurkensalat, das sagt halt niemand, ne? Aber da sind halt wahrscheinlich, hat das vorher getestet, viele Laute drin, die noch gut übertragen werden.
Ja. Ah, das ist ein guter Punkt, ja. Weil es ist wohl so, dass er zum ersten Mal, als er es vorstellt, singt er wohl, muss sie denn zum Städterl hinaus? Und die Leute fragen ihn später, ob er denn auch gesungen hätte, oder weil sie haben die Melodie zwar gehört, aber sie haben keinen Text verstanden.
Also ich denke, das liegt daran, dass so eine Melodie ja im Wesentlichen längere getragene Frequenzen sind, die du überträgst, während Sprache ja sehr, sehr kurz ist. Also einzelne Laute sind in der Sprache ja relativ kurz. Es war ja früher zum Beispiel in Kirchen auch so, das kennt vielleicht der ein oder andere noch, dass diese Liturgie, die in der Kirche runtergeleiert wird, von den Priestern häufig gesungen wird. Das hat seinen Ursprung auch darin, dass das früher in Kirchen besser verständlich war für die Leute, die weiter hinten sitzen.
Ah, interessant.
Das war mir gar nicht bewusst. Nee, aber es ergibt Sinn, und es ergibt auch Sinn, warum dieser Gesang immer mehr so Sing-Sang ist, als wirklich mit einer schönen Melodie oder so. Sondern immer dieses Dö-dö-dö-dö-dö. Also nur damit du halt einfach eine Änderung in der Tonhöhe oder so hast.
Ja, genau. Das versteht man dann halt auch, auch wenn da ein bisschen was an Informationen fehlt.
Sehr schön. Jetzt haben wir den Bogen geschlagen vom Podcasten zum Reistelefon hin zur Kirche. Ich würde sagen.
Alles dabei.
Ich würde sagen, also ich wäre durch mit meinen Fragen. Richard, hast du noch hast du noch was?
Nein, mein Kopf schwirrt schon wieder voller Dinge, die ich nur im Ansatz verstehe. ich bin zufrieden.
Sehr gut. Reinhard, hast du dieser Geschichte noch was hinzuzufügen?
Ich überlege gerade, ich glaube spontan nicht. Aber ihr könntet für meinen Geschmack, wenn ich mir was wünschen dürfte, ich hätte gerne mehr Technikgeschichte.
Noch
also
mehr.
Ich wurde letztens gefragt, ob ich, wenn ich nochmal studieren würde, ob ich nochmal Physik studieren würde. Und ich konnte das nicht so richtig beantworten, weil damals, als ich mich um meinen Studienplatz gekümmert habe, habe ich mich ehrlich gesagt echt nicht gut informiert, was es so gibt. Habe aber im Laufe der Zeit, wenn man älter und weiser wird, festgestellt, mittlerweile gibt es ja tatsächlich solche Studiengänge wie Wissenschaftsgeschichte und so.
Oh ja.
Also Geschichte mit dem Schwerpunkt Wissenschaft. Und das finde ich unglaublich interessant. Also ich habe auch früher als kleines Kind gerne, es war einmal Entdecker und Erfinder geguckt, weil ich das so interessant fand, wie sich technische Sachen, die wir heute als selbstverständlich wahrnehmen, entwickelt haben. So was Simples wie, warum haben wir Wechselstrom und nicht Gleichstrom aus unseren Steckdosen und so.
Ja.
Also ich, über die Stromkriege habt ihr die auch schon mal eine Folge gemacht wahrscheinlich, ne? Ich hab viel von euch gehört, aber leider nicht alles bisher.
Meinst du Tesla versus Edison oder?
Ist er tatsächlich auf meiner Liste relativ weit oben, aber ich wollte dazu auch jemanden haben, der oder dies erklären kann, und das wäre, glaube ich, auch eher, glaube ich, eine Interviewfolge.
Ah ja, jetzt ich vergesse einfach, dass du gesagt hast, Daniel, ihr macht es untereinander aus.
Ich finde toll, dass es solche Studiengänge mittlerweile gibt. Ich weiß nicht, was man beruflich damit später anfängt, also in welche Richtung man da geht. Aber das ist ja eh was, wovon man sich lösen sollte. Man sollte nicht bei der Studiengangwahl drüber nachdenken, was für einen Job bekomme ich damit später. Das war früher vielleicht so, ich kann jedem nur raten, wenn man studiert, studiert irgendwas, was wirklich euer Interesse packt, und der Job findet sich dann später schon irgendwie.
Sagen wir drei natürlich jetzt leicht, ne, wo wir Podcaster geworden sind, intrinsisch motiviert. Aber ja,
im Moment, also ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal Podcasts mache, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ja. Ne? Daher.
Also hat sich bei uns ausgezahlt. Aber hin und wieder schreiben unsere Leute an und fragen so, wie ist das mit Geschichte, lohnt sich das so und was sind da die Möglichkeiten? Und ich sage halt immer, schlussendlich ist es immer besser, die Sachen zu machen, die einen interessieren, weil man auf lange Sicht zufriedener ist damit. Ob man damit dann einen Job findet, wo man sich dann eine Yacht und eine Villa kaufen kann, ist eine andere Frage. Aber es ist immer besser, sein Leben lang die Dinge zu machen, die einen interessieren, anstatt was einen nicht wirklich interessiert, nur damit man sich ein Haus kaufen kann.
Ist ja auch schlecht, wenn man später gut verdient, aber jeden Tag kotzt und heult, weil man zur Arbeit muss.
Eben.
Ja. Und Haus kaufen kann man sich mit Lohnarbeit sowieso nicht mehr, sondern das muss man sich dann, wenn, vererben lassen.
Stimmt.
Genau.
Ja, dann würde ich sagen, lassen wir es gut sein für dieses Interview und auch für die Folge.
Mhm.
Richard, oder was sagst du?
Ja, gut. Rainer, in dem Fall würdest du uns die Ehre machen und dem einen das letzte Wort geben, der es immer hat?
Ja, sehr gerne. Wir überlassen das letzte Wort wie immer Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.